Hack, was funktioniert? Weiter. Ist auch an. Kommt irgendwas an?
Yes.
Ja? Hört ihr mich? Ja, okay. Gut. Ein paar hören mich schon, ein paar noch nicht. Gleich wird es noch ein bisschen lauter, hoffentlich. Ja, wunderbar. Jetzt höre ich mich auch. Wow. Danke, Johannes. In den letzten Wochen haben wir uns schon einige Namen Gottes angeschaut, die entweder sein Wesen beschreiben oder auch seine Beziehung zu uns. Und heute wollen wir uns stattdessen mal ein Amt anschauen, das Jesus für uns ausübt. Und ich liebe das Alte Testament, weil man auf erstaunliche Weise entdecken kann, wie Gott sich nach und nach seinem Volk, den Menschen, offenbart, sodass sie es greifen können und nicht überfordert sind. Man kann aber auch entdecken, und das ist vielleicht noch erstaunlicher, wie viele Geschichten, Prophetien, Regeln und sogar Lieder auf Jesus, den Messias, hinweisen. Und so finde ich es richtig super, dass wir uns heute zwar einen Text aus dem Neuen Testament anschauen, der aber ein alttestamentliches Amt beschreibt und ihm eine neue oder besser gesagt eine tiefere Bedeutung gibt. Heute geht es nämlich um Jesus, unseren Hohenpriester. Und ich möchte euch einladen, mit mir den Predigttext aus dem Hebräerbrief Kapitel 4 zu lesen. Wenn ihr eure eigene Bibel dabei habt, schlagt gerne den Text auf, gerne auch in eurer Muttersprache, Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Weil wir nun einen großen hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Bevor wir tiefer in diesen Text einsteigen, müssen wir uns erstmal die Frage stellen, was eigentlich ein Hohepriester ist. Denn das Amt des Hohenpriesters gibt es heute nicht mehr. Das gibt es vor allem nicht mehr im Christentum. Im Alten Testament aber, da gab es dieses Amt. Und es wurde eingesetzt, als Gott am Berg Sinai seinen Bund mit Israel, seinem auserwählten Volk, geschlossen hat. Dort wird Aaron, der Bruder Moses, als Hohepriester, als oberster Priester eingesetzt. Und es wird gesetzlich geregelt, dass alle Nachkommen Aarons Priester Gottes sein sollen. Während der restliche Stamm Levi, also aus dem Mose und Aaron kommen, die Priester in ihrem Dienst zuerst am Zelt der Begegnung mit Gott und später am Tempel in Jerusalem unterstützen sollen. Wir kennen sie aus der Bibel als die Leviten. Und jeweils der älteste Sohn Aarons sollte nach dem Tod seines Vaters das Amt des Hohenpriesters übernehmen, also des obersten Priesters. Es ist also ein erbliches Amt, das ausschließlich ein Nachkomme Aarons aus dem Stamm Levi innehaben kann. Priester im Allgemeinen fungierten im alten Bund zwischen Gott und den Menschen als Schnittstelle. Sie vertraten einerseits die Menschen vor Gott und erwirkten Versöhnung, indem sie vor allem Opfer darbrachten. Andererseits vertraten sie auch Gott bei den Menschen, indem sie ihnen Gottes Vergebung zusprachen, kultische Reinheit zusprachen und indem sie Gottes Gesetz auslegten und das Volk darin unterwiesen. Der Hohepriester war erstmal einfach nur der oberste Priester, der das höchste Amt hatte, die höchste Autorität. Und zu seinen Aufgaben gehörte unter anderem auch, die Opfer an den wichtigen jüdischen Feiertagen. Und ein ganz besonderer Tag, der auch für unsere Stelle eine Rolle spielt, ist Yom Kippur, der Tag der Versöhnung. An diesem Tag erwirkte der Hohepriester durch Opfer Versöhnung mit Gott. Und zwar erstmal für sich selbst, dann für die übrigen Priester und dann schließlich für das ganze Volk. Und dann betrat er das Allerheiligste. Das war der Bereich des Tempels, den Gott mit seiner Gegenwart erfüllt hat. Wo am Anfang sichtbar Gott in Form einer Wolke diesen Raum des Tempels erfüllte und darin geblieben ist. Diesen Teil des Tempels durfte nur der Hohepriester, ausschließlich dieser Mensch, betreten. Und auch das nur ein einziges Mal im Jahr, nämlich an diesem Festtag, am Tag der Versöhnung. Wenn wir jetzt aufgepasst haben, merken wir, wie begrenzt dieser Mensch ist. Er musste zunächst für sich selbst Versöhnung erwirken, bevor er es für andere tun konnte. Er musste das auch regelmäßig wiederholen, immer wieder, weil diese Versöhnung nicht vollkommen und von Dauer sein konnte. Und selbst er durfte nur ein einziges Mal im Jahr in Gottes unmittelbare Gegenwart treten. Und sonst keiner. Und wenn wir von diesem Bild des Hohenpriesters ausgehen, dann bemerken wir in Bezug auf Jesus auch gleich eine andere Schwierigkeit. Jesus war ein Nachkomme Davids aus dem Stamm Juda. Er konnte laut Gesetz, laut dem jüdischen Gesetz, also überhaupt niemals ein Priester Gottes werden, der ja aus dem Stamm Levi und ein Nachkomme Aarons sein musste. Geschweige denn ein Hohepriester. Wir finden aber im Alten Testament auch noch eine andere Art von Priester, nämlich in den Psalmen. Und diese Priesterschaft, die wird mit dem Messias in Verbindung gebracht. Und zwar lesen wir in Psalm 110 in Vers 4, Jahwe hat geschworen, bereut es nicht. Du bist mein Priester für ewige Zeit. Melchisedek es seinerzeit war. Deshalb wird Jesus, wegen dieser Stelle hier, wird Jesus im Hebräerbrief auch als Priester nach der Ordnung Melchisedeks bezeichnet. Kurzer Exkurs, wer ist dieser Melchisedek gewesen? Wir lesen interessanterweise im ganzen Alten Testament, abgesehen von der Erwähnung seines Namens hier in Psalm 110, nur an einer anderen Stelle über ihn. Und diese Stelle besteht aus nur drei Versen. Darin lernen wir, Melchisedek war König von Salem, also Jerusalem, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er lebte zur Zeit Abrahams und begegnete diesem auch nach einem seiner Feldzüge. Und da kommt Melchisedek Abraham entgegen und segnet ihn im Namen Gottes. Und Abraham wiederum gibt Melchisedek den zehnten Teil, also 10% seiner Beute nach diesem militärischen Sieg. Und diese 10% Abgabe, die wurde später eine verpflichtende Abgabe für ganz Israel an die Leviten und die Priester für das Reich Gottes. Und wenn euch das Thema mehr interessiert, wie Jesus mit Melchisedek verglichen wird, dann möchte ich euch ermutigen, Hebräer 7 mal zu lesen, wo Melchisedek ganz bewusst auf Jesus gedeutet wird. Leider haben wir dafür heute keine Zeit, aber es ist super spannend, super interessant. Lest euch den Text mal durch. Wir verstehen also, dass Priester Vermittler zwischen Gott und den Menschen sind. Und dass Jesus nicht aus der aaronitischen Priesterordnung kommt, die unter dem Gesetz steht, sondern ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist, die noch über dem Gesetz steht und darüber hinausgeht. Denn selbst Abraham als Stammvater aller zukünftiger Priester aus Israel hat sich diesem Melchisedek damals untergeordnet und ihm diese priesterliche Abgabe von 10% seiner Beute gegeben. Mit dieser Erkenntnis können wir uns nochmal jetzt unserem Text zuwenden, aus Hebräer 4. Und wir können erkunden, weshalb Jesus, unser Hohepriester, ein ganz besonderer Hohepriester ist. Hebräer 4, Vers 14. Weil wir nun einen großen Hohenpriester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat. Jesus, den Sohn Gottes. Lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Wie der aaronitische Priester es einmal im Jahr getan hat, so tritt auch Jesus in Gottes Gegenwart. Doch er tut es in mehrfacher Hinsicht ganz anders. Zum einen, er geht nicht nur einmal im Jahr für ein paar Minuten in Gottes Gegenwart, sondern er ist permanent dort, die ganze Zeit. Und zweitens betritt er nicht irgendein irdisches Gebäude, das Gottes Gegenwart und seinen himmlischen Thron symbolisieren soll, sondern er ist wirklich und wahrhaftig in Gottes himmlischer Gegenwart. Und weil er nicht nur unser Hohepriester, sondern auch der Sohn Gottes und damit Gott selbst ist, hat er von Ewigkeit her nicht nur Zugang zum Vater, sondern ist eine innige Einheit mit ihm. Und darum hat er immer und ungehindert Zugang zum Thron Gottes und kann dort für uns, die Kinder Gottes, eintreten. In Römer 8 schreibt Paulus: Römer 8, Vers 33 und 34, da schreibt Paulus: Wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Wer kann sie verurteilen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Ja, noch mehr, er ist auferweckt worden und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Jesus hat also nach seinem Tod, seiner Auferstehung und Himmelfahrt nicht nur alle Himmel durchschritten, um dann vor Gottes Thron stehen zu bleiben, sondern er ist noch weitergegangen und er hat sich an seinen rechtmäßigen Platz an der rechten Seite des Vaters gesetzt, um dort mit ihm zu herrschen und mit ihm zu richten. Und es ist ganz spannend, weil Paulus malt hier die Szene eines Gerichtssaals. Und nicht wenige hier unter uns haben einen Gerichtssaal schon aus eigener Erfahrung erlebt, kennenlernen müssen, weil sie sich gegen eine meist ungerechtfertigte Entscheidung eines gewissen Bundesamtes wehren mussten. Doch in diesem Gerichtssaal hier, den Paulus beschreibt, da geht es nicht um unser Aufenthaltsrecht in Deutschland, sondern um unser ewiges Schicksal, unser ewiges Aufenthaltsrecht in Gottes Gegenwart. Gott ist hier der Richter. Wir sind die Angeklagten. Der Teufel ist unser Ankläger und Jesus ist unser Anwalt. In einem gewöhnlichen Gericht, da stehen sich Ankläger und Anwalt gegenüber und sie führen vor dem Richter einen gleichberechtigten Schlagabtausch und am Ende entscheidet der Richter, wessen Argumente überzeugender waren. Ich weiß, das ist jetzt sehr runtergebrochen, sehr banal und es ist in Wahrheit viel komplexer, aber das mal so ganz schlicht und ergreifend. Doch in unserem Gerichtssaal hier, da steht unser Anwalt dem Ankläger nicht vor dem Richter gegenüber. Nein, unser Anwalt, der sitzt neben dem Richter auf dem Richterstuhl. Und bei jeder Anklage, die der Teufel gegen einen Nachfolger Jesu vorbringt, antwortet Jesus direkt: Das ist erledigt. Dafür habe ich bereits bezahlt. Freispruch. Das bedeutet, dass uns niemand anklagen kann, wenn Jesus unser Fürsprecher ist. Hast du schon mal etwas getan, gesagt oder gedacht, wofür du dich hinterher geschämt hast? Oder wo du dich hinterher schuldig gefühlt hast? Ich denke, jeder von uns kann diese Frage mit Ja beantworten. Und das können die unterschiedlichsten Dinge gewesen sein. Sei es ein dummer Spruch, der absolut unpassend und unangebracht war, der dir einfach viel zu schnell rausgerutscht ist, bevor du darüber nachdenken konntest und der jemand anderes verletzt hat. Sei es, dass du schlecht über jemanden hinter seinem Rücken gesprochen hast. Oder ein Spickzettel in der Schularbeit. Sei es ein erneuter Pornografiekonsum, obwohl du dir schon so oft vorgenommen hast, endlich damit aufzuhören. Sei es eine Notlüge als Ausrede, um unangenehme Situationen zu vermeiden. Oder dass du bewusst gesagt hast, nein, ich will der Person jetzt nicht finanziell helfen, weil sonst mein schöner Luxusurlaub auf dem Spiel steht. Es gibt viele Sachen und noch viel, viel mehr, als was ich gerade als Beispiele genannt habe, die wir tun und nach außen entweder rechtfertigen oder verheimlichen. Und bei denen wir doch innerlich merken, dass sie absolut nicht in Ordnung waren. Auch ich kenne solche Situationen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man sich nur zu gerne dann hinterher selbst anklagt und selbst richtet. Oft genug tun es dann sogar andere, wenn sie es mitbekommen. Sei es offen, hinter Rücken oder, ja, sei es offen oder eben hinter unserem Rücken. Und oft ist das, was sie sagen, inhaltlich ja sogar nicht zu Unrecht. Doch Jesus hat für all das bezahlt. Wir dürfen ihn und am besten auch die, die wir verletzt haben, um Vergebung bitten. Und dann ist er auch treu und steht zu seinem Wort und vergibt uns. Und dann spricht er sein Urteil über uns, das lautet Freispruch. Nicht, weil wir unschuldig sind, im Gegenteil, sondern weil er unsere Schuld getragen hat, als er am Kreuz hingerichtet wurde. Wenn wir ihn um Vergebung bitten, dann haben wir auch selbst nicht mehr das Recht, uns anzuklagen, geschweige denn uns zu verurteilen. Jesus, unser Hohepriester, ist unser Fürsprecher vor Gott. Und nicht nur das, er hat uns gereinigt, er hat uns freigemacht von unserer Schuld. Und durch ihn dürfen wir wirklich unschuldig vor Gott stehen, ohne dass uns irgendjemand in Bezug auf unser ewiges Schicksal anklagen oder verurteilen kann. Jesus ist der beste Fürsprecher, den man sich hier nur vorstellen und wünschen kann und ist auch der einzige, den wir jemals brauchen werden. In Matthäus 10, da sagt Jesus, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Und darum mit dem Ende von Vers 14, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Weiter heißt es in unserem Text in Vers 15, dieser Hohepriester hat Mitgefühl für uns. Er hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Und auch in diesem Punkt ist Jesus einem aaronitischen Hohenpriester ähnlich und übertrifft ihn doch bei weitem. Auch der menschliche Hohepriester war Mensch und er konnte somit die menschlichen Versuchungen nachempfinden, die er ja selbst erlebte. Doch Jesus hat nicht nur unsere Versuchungen geteilt und kann daher mit uns fühlen, was wir durchmachen und was wir erleben. Er weiß als Gott darüber hinaus auch ganz genau, was in unserem Herzen vorgeht, was in unseren Köpfen vorgeht. Und er weiß, wie es uns ganz tief innen drin geht. Und er weiß es sogar besser, als wir es selbst wissen. Und das erzeugt bei ihm ein tief empfundenes Mitgefühl, das weit über ein plattes "Ich kann nachempfinden, was du durchmachst" hinausgeht. Denn Jesus fühlt tatsächlich mit uns Christen, mit den Kindern Gottes, weil er in uns lebt durch seinen Heiligen Geist. Und das erzeugt ein liebevolles Mitleid, weil es ihm unglaublich leid tut, was wir an Leid durchmachen. Doch der entscheidende Unterschied zwischen Jesus und einem normalen Hohenpriester ist, dass Jesus dieser Versuchung, die er erlebt und der er begegnet ist, der wir Tag für Tag begegnen, nicht nachgegeben hat. Er blieb in aller Anfechtung komplett ohne Sünde. Und wir erinnern uns, dass der Hohepriester in Israel immer erst für sich selbst ein Opfer bringen musste, um Versöhnung zu erreichen. Jesus nicht. Er war und blieb ohne Sünde. Er musste nicht erst für sich selbst ein Opfer darbringen, um überhaupt in Gottes Gegenwart zu kommen. Er hatte es schlicht und ergreifend nicht nötig. Denn es gab einfach nichts, was zwischen und dem Vater gestanden hätte. Es gab nichts, weshalb er irgendwie Versöhnung zum Vater nötig gehabt hätte. Und weil das so war, konnte er sich selbst als stellvertretendes Opfer für uns geben. Im alten Bund mit Israel, da musste das Opfertier immer fehlerlos sein. Doch ein Tier konnte nie wirklich die Schuld und die Sünde eines Menschen von diesem wegnehmen. Geschweige denn vollkommene, also andauernde Versöhnung erreichen. Doch Jesus war ein fehlerloser Mensch. Mehr noch, er war Gott selbst. Und er hat sich aus Liebe zu uns ans Kreuz schlagen lassen. Sein Tod am Kreuz war schließlich und endlich das vollkommene Opfer, das wir benötigten, damit unsere Schuld von uns genommen wird. Wir selbst sind nicht in der Lage, für unsere Fehler vollkommen zu bezahlen. Und mit unseren Sünden, also mit allem, was ich vorhin erwähnt habe, und mit noch vielem mehr, haben wir unser ewiges Schicksal in der Hölle besiegelt. Weit weg von dem liebenden Frieden, der Wärme, dem Licht und dem Leben, das Gott selbst ist. Doch Jesus als schuldloser Sohn Gottes hat all diese Schuld auf sich genommen. Er hat sie am Kreuz getragen, als er dort hing. Und er hat sie ein für alle Mal bezahlt. Und wer an ihn glaubt, wenn wir an ihn glauben, dann dürfen wir unsere Schuld ihm gegenüber eingestehen. Und wir dürfen ihn um Versöhnung und Vergebung bitten. Und wir dürfen das Geschenk, das er uns macht, wofür er mit seinem Leben bezahlt hat, annehmen. Wir dürfen die Versöhnung mit Gott, die Jesus am Kreuz erwirkt hat, für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen. Und wir dürfen vor Gott treten und hören, wie Jesus dann sein Urteil über uns spricht. Freispruch. Vielleicht glaubst du das schon. Und vielleicht bist du sogar schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten mit Jesus unterwegs. Dann weißt du hoffentlich, wie befreiend dieses Geschenk ist. Und du weißt hoffentlich, dass du mit jeder einzelnen Schuld wieder und wieder zu Jesus kommen kannst. Denn er ist treu und er vergibt dir gerne, weil er dich liebt. Auch nach dem 100.000. Mal noch. Vielleicht hast du dich aber auch erst vor kurzem für Jesus entschieden. Dann möchte ich dir mit dem Heiligen Geist, der in dir lebt, zusprechen: Du bist wirklich ein Kind Gottes. Du bist wirklich freigesprochen. Dir ist vergeben. Und lass Gott weiter an dir arbeiten, um dich mehr und mehr in sein Ebenbild zu verwandeln. Nebenbei bemerkt, das gilt genauso für diejenigen, die schon lange im Glauben stehen. Vielleicht kannst du das aber auch noch nicht glauben. Dann möchte ich dich heute einladen, dieses Geschenk Gottes anzunehmen. Es gibt einen Weg zur Freiheit von Schuld, Scham und Bindung. Und Jesus hat diesen Weg freigemacht zu einem Leben in der Fülle Gottes, die er sich für uns wünscht. Und er sehnt sich danach, uns darin willkommen zu heißen, jeden Einzelnen von uns. Und wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, dann komm doch einfach nach dem Gottesdienst gerne auf mich zu oder auf irgendjemanden aus diesen beiden Gemeinden. Und wir helfen dir gerne, diesen Weg zu gehen, diesen Schritt zu tun und zu Jesus mit dir gemeinsam, zu Jesus, unserem Hohenpriester, zu beten. Denn er liebt uns ohne Ende und er hat ein tiefes, tiefes Mitgefühl für uns. Und er sehnt sich danach, uns freizusprechen. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Das, meine Lieben, ist nun radikal anders als alles, was wir im Alten Testament in Bezug auf den Hohepriester gesehen haben. Der Hohepriester tritt jetzt hier nicht mehr als alleiniger Repräsentant der Menschen vor Gottes Thron. Nein, Jesus, unser Hohepriester, lädt uns ein, mit ihm vor genau diesen Thron Gottes zu kommen. Er hat den Weg in Gottes Gegenwart freigemacht. Und das ganz wörtlich. Als Jesus am Kreuz starb, da lesen wir im Matthäusevangelium in Kapitel 27. Jesus aber schrie noch einmal laut auf und starb. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Dieser Vorhang im Tempel, der trennte das Allerheiligste vom Rest des Tempels ab. Also diesen Teil des Tempels, der Gottes Gegenwart wie nichts anderes im antiken Judentum symbolisierte, der für Gottes innige Gegenwart hier auf Erden stand, den selbst der hohe Priester nur einmal im Jahr betreten konnte. So heilig war dieser Ort. Und als Jesus starb und für unsere Schuld bezahlte, da riss dieser Vorhang, diese Trennung von oben bis unten auseinander. Diese Symbolik, die da drin steckt, die ist nicht zu unterschätzen. Gott selbst hat von oben her, vom Himmel kommend, durch Jesus diesen Weg, diese Barriere freigemacht. Er hat den Vorhang, die Trennung zwischen uns und ihm auseinandergerissen. Und er hat ihn, den Weg für alle Menschen freigemacht, die diesen Weg gehen wollen. Und das gilt noch viel mehr in der geistlichen Realität. Jesus hat die Kluft unserer Sünden, die uns von Gott getrennt haben, überwunden. Er selbst hat den Weg zu Gott bereitet, den kein Bemühen der Menschen auf Erden jemals irgendwie hätte bereiten können. Und deshalb dürfen wir mutig und voller Zuversicht vor Gottes Thron treten. In der Gewissheit, dass wir dort durch Jesu Opfer am Kreuz Gnade und Erbarmen finden. Also einen unverdienten Freispruch anstelle des Urteils, das wir eigentlich verdient hätten. Wenn wir Jesu Geschenk der Vergebung annehmen, dann dürfen wir durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, direkt in Gottes himmlischen Thronsaal kommen. Direkt in seine Gegenwart eintreten. Wir dürfen ihm, dem Schöpfer der Welt, dem liebenden Vater, direkt begegnen. Die Beziehung, für die wir als Menschen ursprünglich geschaffen wurden, ist endlich wieder möglich. Und sie ermöglicht es, dass unsere tiefsten Sehnsüchte, das, wonach sich unser Herz im Innersten sehnt, selbst wenn wir uns der Sache an sich nicht mal bewusst sind, dass das endlich gestillt werden kann. Denn Jesus, unser Hohepriester, kennt uns durch und durch. Er hat uns erschaffen und er weiß, was wir wirklich benötigen. Und er sieht unsere ganz persönliche Situation und er weiß, was wir gerade brauchen. Und wenn wir sagen, ich brauche gerade das und das, wir denken, dass das unsere Sehnsucht stillt, dann sieht Jesus tiefer. Dann sieht Jesus darunter, unter das, was wir oberflächlich bedürfen und sieht das Bedürfnis unserer Seele, unseres Herzens, was wir versuchen mit dem, was wir uns wünschen, zu stillen. Doch er schaut tiefer und er weiß, was wir wirklich brauchen. Und diese Sehnsucht, die kann durch diese Gemeinschaft endlich wieder gestillt werden. Und so werden wir auch vor Gottes Thron sein Erbarmen, seine tätige Barmherzigkeit finden und dadurch seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Denn Gott ist ein Gott, der uns liebt, der es liebt, uns zu helfen. Das Spannende dabei ist, dass er uns nur manchmal nicht so hilft, auf die Weise, wie wir uns das vorstellen oder wünschen. Sondern er hilft uns so, wie es seinem guten Plan für uns entspricht. Und er hilft uns auch nicht immer zu dem Zeitpunkt, wie wir es uns wünschen würden. Arno Backhaus hat mal gesagt, Gott hilft spätestens rechtzeitig. Und beides, dass Gott uns auf seine Art und Weise hilft und zu seinem Zeitplan, das tut er, damit wir lernen dürfen, ihm mehr und mehr zu vertrauen und unser Leben, unser Schicksal, unsere Probleme in seine Hand zu legen. Und ich finde die Berufung von Johannes zum Pastor der EFG ist ein schönes Beispiel dafür, wie Gott auf seine Weise zu seiner Zeit hilft. In diesem Fall hilft, eine Entscheidung zu treffen. Wir hatten in den Leitungen beider Gemeinden Gedanken und Pläne zu dieser Frage. Wir wussten, was wir wollen und dachten, ja, das macht Sinn, das klingt logisch, das ist ein guter Zeitplan, den wir haben, lass uns so vorwärts gehen. Wir haben natürlich darüber gebetet, klar. Womit wir nicht gerechnet hätten, war, dass Gott sagt, nö. Er hat uns im Gebet eine klare Absage zu unseren Plänen, zu unserem Zeitplan gemacht. Und die Zeit wurde immer enger und drängender. Und wir wollten endlich eine Entscheidung treffen und es musste mal bald sein, dass Norberts Nachfolge geregelt wird. Doch damals konnten wir als Mosaikleitung, euch als EFG-Leitung, nur sagen, sorry, die Idee, die wir hatten, ist nicht das, was Gott sich vorstellt. Das können wir nicht machen. Aber wir wissen auch noch nicht, was Gott sich vorstellt und wie er es weitergehen möchte. Von daher mussten wir abwarten. Wir wurden in der Spannung stehen gelassen, dass wir nicht wussten, wie es weitergeht. Irgendwann, als die Zeit echt drängend war, kam dann seine Antwort. Und sie war so ganz anders, als alle es erwartet hätten. Okay, fast alle. Und doch sehen wir jetzt, dass es eine richtige und eine gute Entscheidung war. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr erleben, wie richtig diese Entscheidung war. Und ich bin gespannt zu sehen, was Gott daraus noch für Segen entstehen lassen wird. In beiden Gemeinden übrigens. Jesus, unser Hohepriester, lädt uns ein, selbst vor Gottes Thron zu kommen. Ja, er vertritt uns vor Gott und er ist unser Fürsprecher. Und er ist voller Mitgefühl für uns und liebt uns über alle Maßen. Doch er bleibt nicht dabei stehen, in Anführungszeichen, und versteht mich bitte nicht falsch, nur ein Mittler zwischen Gott und den Menschen zu sein. Er möchte, dass wir mit ihm vor Gottes himmlischen Thron kommen. Dass wir mit ihm vor unserem Vater auf seinem Thron, im Thronsaal, im Himmel stehen und ihn anbeten dafür, wer er ist und für das, was er getan hat. Weil wir nun einen großen Hohenpriester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat. Jesus, den Sohn Gottes. Lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser Hohepriester hat Mitgefühl mit uns, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit. Amen.